Und einige von euch, Kämmerich, haben wir kennengelernt in den letzten Jahren. Michael und die Vera zum Beispiel oder Samuel. Und ich vergesse es immer, irgendwie zu fragen, soll ich Grüße ausrichten? Aber ich habe einen Blankoscheck dabei. Grundsätzlich soll ich immer Grüße ausrichten von unserer Gemeinde in Ottobeuren. Vor einigen Jahren waren wir mal in Chur in Graubünden und am Sonntag und die Geschwister waren recht nett. Sie haben irgendwie mitbekommen, dass wir aus Deutschland sind und der Prediger hat am Anfang gesagt, ich bin gebeten worden, Schriftdeutsch zu reden. Und hat also angekündigt, dass die Predigt jetzt auf Schriftdeutsch ist, aber das waren die letzten Worte, die er auf Schriftdeutsch gesagt hat. Aber das habe ich mir gemerkt. Wir wollen heute einen Abschnitt aus dem Philipperbrief zusammen anschauen. Und zwar Philipper Kapitel 2, die Verse 12 bis 18. Und es wäre schön, wenn er das zusammen mit mir aufschlagt. Im Wort Gottes. Philipper Kapitel 2, die Verse 12 bis 18. Daher, meine Geliebten, wie ihr allezeit gehorsam gewesen seid, nicht nur in meiner Gegenwart, sondern jetzt noch viel mehr in meiner Abwesenheit, bewirkt euer Heil mit Furcht und Zittern. Denn Gott ist es, der in euch wirkt, sowohl das Wollen als auch das Wirken zu seinem Wohlgefallen. Tut alles ohne Murren und Zweifel, damit ihr tadellos und lauter seid, unbescholtene Kinder Gottes inmitten eines verkehrten und verdrehten Geschlechts, unter dem ihr leuchtet wie Himmelslichter in der Welt. Indem ihr das Wort des Lebens festhaltet, mir als Grund zum Rühmen auf den Tag Christi, dass ich nicht vergeblich gelaufen bin, auch nicht vergeblich gearbeitet habe. Wenn ich aber auch als Trankopfer über das Opfer und den Dienst eures Glaubens gesprengt werde, so freue ich mich und freue mich mit euch allen. Ebenso aber freut auch ihr euch und freut euch mit mir. So manches Lied, das man am Sonntag so aufschlägt, singt man schon seit einigen Jahren und vielleicht geht es euch auch mit diesem Lied, das ihr heute Morgen gesungen habt. Das Lied Nummer 45 in eurem Buch von Gerhard Terstegen. Ich bete an die Macht der Liebe. Und ganz am Schluss, ich muss zugeben, ich bin nun mal durch die Predigt durchgegangen und ganz am Schluss hat mich der letzte Vers irgendwie gepackt. Da haben wir alle gesungen, im Wort, im Werk und allem Wesen sei Jesus und sonst nichts zu lesen. Das ist eigentlich genau das, wonach ich mich eigentlich sehne. Und wahrscheinlich geht es dir genauso. Im Wort, im Werk, in allem Wesen sei Jesus und sonst nichts zu lesen. Die Praxis schaut irgendwie oft anders aus, oder? Wenn wir so denken an das, was wir den ganzen Tag lang machen, vielleicht als junge Mutter zu Hause mit den Kindern, im Haushalt, so manches geht schief, so manches Glas wird umgeschüttet, Orangensaft, nicht Wasser, wo man lang rumschrubbt und wo man sich ärgert, wo die Kinder vielleicht nicht folgsam sind. Oder du bist Jahr für Jahr an deiner Arbeitsstelle und fragst dich manchmal, was du da überhaupt bewirken kannst. Und deine Kollegen haben auch schon einige dunkle Seiten von dir kennengelernt, in Stresszeiten zum Beispiel, wenn du ungeduldig warst. Oder auch in der Gemeinde, ja, wo wir ja eigentlich alle gut miteinander auskommen sollten, weil wir alle an den gleichen Herrn glauben. Und trotzdem reiben wir uns aneinander und es gibt Spannungen. Im Wort, im Werk und allem Wesen sei Jesus und sonst nichts zu lesen. Wir merken, dass dieser Wunsch ein frommer Wunsch bleibt, wenn wir das aus unserer eigenen Kraft heraus versuchen, oder? Wenn wir aus unserem Fleisch heraus versuchen, so zu leben, das klappt einfach nicht. Es müsste fast so sein, dass Jesus sein Leben in dir lebt. Dann hätte man eine Chance, oder? Wenn er durch seinen Geist dich völlig in seiner Kontrolle hat, sein Leben in dir leben kann, dann dann wäre es möglich. Und genau das ist es auch, was wir in unserem Text finden werden, diesen Gedanken, dass Gott es ist, der in uns wirkt, sowohl das Wollen als auch das Vollbringen zu seinem Wohlgefallen. Und eine ganz zentrale Sache für uns ist aber, dass wir das tun, was Gott uns sagt. Wir müssen nicht irgendwie das aus eigener Kraft tun, aber wir müssen gehorsam sein. Und hier steigt unser Text ein. Paulus nimmt hier Bezug auf das, was er vorher den Philippern geschrieben hat und fängt an in Vers 12. Daher, meine Geliebten, wie ihr allezeit gehorsam gewesen seid, nicht allein in meiner Anwesenheit, sondern jetzt vielmehr in meiner Abwesenheit. Und dann geht's weiter. Also, Paulus erinnert die Philipper daran, dass sie ja gehorsam waren. Warum sollen sie gehorsam sein? Vorher hat er geschrieben über den Gehorsam des Herrn Jesus Christus, wie er gehorsam war, sich erniedrigt hat und gehorsam wurde bis zum Tod am Kreuz. Und genauso sollen auch die Philipper gehorsam sein. Also diese Verbindung zwischen dem Handeln des Herrn Jesus und dem Handeln der Philipper wird hier deutlich. Der Herr Jesus war gehorsam, sie sollen gehorsam sein. Der Herr Jesus war demütig und das ist auch ein wichtiges Thema im Philipperbrief. Auch sie sollen im Umgang miteinander demütig sein. Und das funktioniert eben nur, wenn das Leben des Herrn Jesus in ihnen zum Vorschein kommt. Gehorsam, der Schlüssel dafür, dass Jesus sein Leben in dir leben kann. Und das ist also die erste Aufforderung in unserem Text. Lass deine Errettung sichtbar werden. Paulus schreibt hier in der Elberfelder Übersetzung, bewirkt euer eigenes Heil. Wenn man jetzt das blaue Buch, das vorher so oft erwähnt wurde, aufschlagen würde, die Luther-Übersetzung, da kann man fast irre werden, weil wir denken, dass diese Aussage, die da steht, irgendwie nicht zum Rest des Neuen Testamentes passt. Wer von euch hat eine Luther-Übersetzung gerade aufschlagen? Was steht da? Bewirkt euer Heil mit Furcht und Zittern, das müsste der Vers 12 am Schluss sein. Ich glaube, schaffet, dass ihr selig werdet. Zumindest eine alte Luther-Übersetzung sagt es. Ja? Ja, genau. Schaffet, dass ihr selig werdet. So mancher kommt da zum Schlucken. Warum? Ja, weil wir wissen, dass wir zu unserer Errettung, zu unserer Seligkeit, zu unserer ewigen Errettung nichts hinzutun können, außer dass wir das im Glauben annehmen. Denn aus Gnade seid ihr rettet durch den Glauben. Nicht aus euch Gottes Gabe ist es, nicht durch Werke oder Auswerken, damit niemand sich rühme, sagt Paulus im Epheserbrief. Und so müssen wir uns überlegen, ja, was meint Paulus hier? Und die Schlachterübersetzung bringt die Bedeutung des griechischen Wortes, das Paulus hier verwendet, sehr schön zum Ausdruck. In der Schlachterübersetzung wird dieses Wort, das im Griechischen heißt, etwas zur Vollendung bringen, so übersetzt. Verwirklicht eure Rettung. Das griechische Wort heißt etwas zur Blüte bringen. Also da ist schon was da, das Gott geschaffen hat. Die Voraussetzungen sind geschaffen, aber du sollst etwas zur Blüte bringen. Etwas vollenden. Und das kommt eben sehr gut zum Ausdruck in der Schlachterübersetzung. Verwirklicht eure Errettung. Also hier geht es nicht darum, wie wir errettet werden, sondern was wir aus unserer Errettung machen. Und einen ähnlichen Gedanken findet man auch an anderer Stelle von Paulus, 1. Korinther 3, Vers 10 bis 11. Ihr müsst es nicht aufschlagen, ich lese es euch vor. Wo Paulus sagt, nach der Gnade Gottes, die mir gegeben ist, habe ich als ein weiser Baumeister den Grund gelegt. Ein anderer aber, also der Grund ist der Herr Jesus Christus, ja. Das ist unser Grund, unser Fundament. Ein anderer aber baut darauf. Jeder aber sehe zu, wie er darauf baut. Also Gott legt ein Fundament und wir sollen schauen, wie wir darauf bauen, wie wir das, jetzt kommen wir wieder zu unserem Text, das zur Vollendung bringen. Stell dir vor, du kaufst ein Grundstück und lässt den Bagger anrollen und eine Grube ausheben und ein Fundament gießen. Warum machst du das? Ja, weißt du, immer dein großer Wunsch war, ein eigenes Fundament zu besitzen, oder? Ja, super. Endlich, da kann man, was kann man da machen? Federball spielen, im Winter Eisstockschießer. Was kann man noch mit so einem Fundament machen? Grillpartys feiern im Sommer. Natürlich Unsinn, ja. Also, keiner käme auf die Idee, ein Fundament einfach so, damit wir ein Fundament haben, irgendwie zu bauen, ja. Sondern, wenn du ein Fundament baust, dann möchtest du ein Gebäude darauf errichten. Das ist das endgültige Ziel. Und genauso ist Gottes endgültiges Ziel nicht nur deine Errettung vor der ewigen Verdammnis durch das, was Jesus am Kreuz getan hat. Gottes endgültiges Ziel ist, dass er ein Haus, dass er etwas darauf aufrichtet. Nicht nur das Fundament errettet und im Himmel. Da können wir wirklich dankbar sein, dass es so ist. Aber wir sollen auch aus dem, was Gott angefangen hat, etwas machen. Es zur Blüte bringen, zur Vollendung bringen. Und wir werden uns im Text sehen, dass auch hier, wie bei der Errettung aus Glauben, alles geschieht, ja. Alles ist von Gott vorgegeben. Er schenkt sogar den Wunsch, lesen wir, wenn wir lesen, dass wir etwas auf dieses Fundament bauen wollen. Er gibt uns die Mittel, die Ideen, die Kraft dazu. Und unsere Verantwortung ist nur, dass wir das tun, was er uns sagt. Vielleicht sagst du jetzt, ja, bei mir ist ja schon mehr da als das Fundament. Lass mich mal überlegen. Ich lese die Bibel. Ganz wichtig, ja, aber stille Zeit. Ich komme am Sonntag in die Gemeinde. Es gibt ja viele, die irgendwie vorgeben oder versuchen, Christ sein, ohne Gemeinde zu leben. Und nichts, was man in der Bibel so lesen, ja. Also ich gehe sogar in die Gemeinde. Und was mache ich noch? Ja, ich bete auch ab und zu mal so vor Prüfungen, wenn es schwierig wird in der Arbeit und so weiter. Der Rohbau, könnte man sagen, ist bei mir schon da. Wer von euch hat denn schon mal in einem Rohbau gewohnt? Also ein Freund und ich, wir haben das ganz in der Nähe von hier am Alpsee mal erlebt. Ja, wir waren noch jung, ich habe kein eigenes Auto gehabt. Wir haben unser Zeug, unsere naiv wie wir waren, haben gedacht, Zelt ins Auto, Schlafsäcke, Isomatte und wir fahren an den Alpsee. Irgendwo werden wir schon was finden. Ja, Geld haben wir keins gehabt oder zu viel. Dann haben wir gedacht, ja, vielleicht kann man da irgendwo ja so sein Zelt aufbauen, ja. Das Problem war bloß, es hat angefangen zu schütten. Es hat geregnet, ja. Und irgendwann waren wir dann so verzweifelt, dass wir gesagt haben, da gibt's ein Neubaugebiet. Und da sind einige Häuser im Rohbau gewesen, da werden wir uns irgendwie die Nacht verbringen, ja. Das haben wir dann auch gemacht, aber das war eine so schlechte Nacht, ja. Das hat überall durchzogen und reintropft und alles. Es war besser als draußen im Zelt, aber schön war das nicht. Also auch der Rohbau ist nicht Gottes Ziel. Sondern wie wünschst du dir dein Haus? Was unterscheidet ein bewohnbares, gemütliches Haus, wo man sein Zuhause nennt, von einem Rohbau? Ja, muss verputzt werden und so weiter. Ja, aber selbst das reicht irgendwie. Also meine Frau hat unser Haus zu einem Zuhause gemacht. Ja, da ist irgendwas dekoriert. Manchmal dekoriert sie das um und ungefähr 5 Wochen später merke ich es dann auch, dass sie was gemacht hat, ja. So, ja, so ein Ostern merke ich. Die Weihnachtsdeko ist weg. Das ist wahrscheinlich das, was wir Männer so nur dazulernen können zu Hause. Es braucht mehr als ein Rohbau, um ein Haus wohnlich zu machen. In unserem Leben möchte Gott, er möchte es auch auskleiden. Und zwar mit Charaktereigenschaften. Er möchte unser Wesen verändern. Wir denken manchmal, es ist ganz, ganz wichtig, dass wir was für Gott tun. Und das ist auch wichtig, ja. Aber ich glaube, sein Fokus liegt eher darauf, dass er uns verändert. Dass er unser Leben mit Charaktereigenschaften ausstattet, die denen seines Sohnes Jesus Christus ähneln. Denn der gefällt ihm am allerbesten. Also Gott möchte auf dieses Fundament etwas bauen. Dazu gehört sicherlich, dass wir was tun, dass wir für ihn wirken und da sind und arbeiten, unsere Zeit für ihn verbringen, aber auch, dass wir ihm die Gelegenheit geben, unseren Charakter zu verändern. Du siehst also, Gott möchte das, was er begonnen hat bei deiner Errettung, zur Vollendung, zur Blüte bringen. Und hier sehen wir, wie so oft in der Heiligen Schrift, dass zwei Zahnräder zusammengreifen, ineinander greifen. Das Wirken Gottes und das Wirken des Menschen. Gott hat etwas vorbereitet für dich, er hat dich errettet, gibt dir alles, was du brauchst, um ein Leben für ihn zu leben. Und deine Antwort ist der Gehorsam. Aber auf diese Antwort geht Paulus hier noch weiter ein. Er sagt, bewirkt euer Heil mit Furcht und Zittern oder vollende deine Errettung. Und dein Teil kommt jetzt. Du lebst in Gottesfurcht. Er sagt hier mit Furcht und Zittern. Und das ist schon wieder so ein Punkt, wo wir drüber stolpern, weil Furcht und Zittern passt gar nicht in unser christliches Wörterbuch, oder? Also würdest du mit jemandem ein evangelistisches Gespräch über den Herrn führen und dann mit Furcht und Zittern anfangen? Wir scheuen uns da irgendwie, ja? Vielleicht würden wir noch dran denken, Furcht und Zittern, ja, es gibt ein Gericht, du musst schon mal vor Gott stehen, aber wenn wir Christen sind, und Paulus schreibt ja hier an Christen, wieso schreibt er von Furcht und Zittern? Das passt doch gar nicht, oder? Auch hier habe ich mal nachgeschaut, was Paulus damit zum Ausdruck bringen möchte. Und in einem Lexikon habe ich folgende Definition gelesen. Furcht und Zittern beschreibt die Unruhe, die ein Mensch empfindet, wenn er seinen eigenen Fähigkeiten misstraut, das zu tun, was von ihm gefordert wird. Und doch gibt er sein Bestes. Nochmal zum Mitschreiben. Furcht und Zittern beschreibt die innere Unruhe, die ein Mensch empfindet, wenn er vor einer großen Aufgabe steht, wo er weiß, das kann ich nicht schaffen. Und trotzdem muss er durch. Er muss es schaffen. Es wird von ihm erwartet. Und er hat einen gewaltigen Respekt davor. Dankeschön. Er hat einen gewaltigen Respekt davor und er gibt sein Bestes. Wahrscheinlich bist du auch schon mal vor solchen Aufgaben gestanden, ja? Sei es, ja, ich denke mal an Kindererziehung. Unsere Kinder sind jetzt beide volljährig. Gott sei Dank bekennen sie sich beide zum Herrn. Aber oft haben wir mit Furcht und Zittern dran gedacht, was für gewaltige Aufgabe das ist. Wir können sie nur einmal begleiten. Irgendwann ist die Chance vorbei. Und es gibt so viele Sachen, die wir falsch gemacht haben und die man falsch machen kann, ja. Und wir haben beobachtet, wie andere Eltern, die auch gläubig waren, versucht haben, ihre Kinder aufzuziehen und die sind irgendwie in die Welt gegangen. Furcht und Zittern haben wir da gehabt. Und oft gibt's Entscheidungen, die du treffen musst und du siehst, wie andere Entscheidungen treffen, andere Eltern. Aber deine Situation ist wieder anders. Ja, wie machen wir es jetzt? Wir haben gebetet und irgendwie Furcht und Zittern und einen gewaltigen Respekt vor dieser Aufgabe gehabt. Das ist ungefähr die Haltung, die wir haben sollten in Bezug auf das, was wir auf unsere Errettung bauen. Du lebst nur einmal auf dieser Welt. Einmal. Du kannst nicht nochmal das Gleiche leben. Natürlich, in der Schrift gibt es immer wieder Ermutigungen, dass Gott auch die Jahre, die die Heuschrecke gefressen hat, zurückerstatten kann. Dass er den verlorenen Sohn willkommen heißt. Aber der verlorene Sohn, der hat sich sicherlich nicht gefreut im Rückblick über die Jahre, die verloren waren. Und wir haben nur eine Chance, dieses Leben zu leben. Und das ist eine gewaltige Aufgabe. Wir können es nicht selber. Es kommt nicht aus uns heraus. Ganz das Gegenteil ist der Fall. Ja, wenn wir versuchen, unser Leben als Christ ohne Christus zu leben, dann werden wir merken, das funktioniert nicht. Die Aufgabe ist zu groß. Wir brauchen Gott. Wir sind völlig von ihm abhängig. Und wir kennen die Gefahr, dass wir die Sache selber in die Hand nehmen. Und deswegen ist Furcht und Zittern, denke ich, angebracht, oder? Ein Respekt vor dieser Aufgabe. Bewirkt euer Heil, vollendet eure Errettung. Baut auf dieses Fundament mit Furcht und Zittern. Auf Schwäbisch sagt man, mach's gescheit. Mach's richtig. Nicht nur so halblebig, sondern mach's richtig. Im Leben versucht man ja oft, uns so irgendwie durchzumogeln, oder? So, man überlegt sich in der Schule, wie viel muss ich tun, um gerade nur so durchzukommen? Oder auch bei der Arbeit ist es manchmal so, ja, man muss manchmal Prioritäten setzen und überlegen, was muss ich da jetzt tun? Das ist ja ganz wichtige Sache, das muss hundertprozentig passen, weil das ist für den Werkleiter. An welchen anderen Ecken kann ich sparen und das irgendwie, Dienst nach Vorschrift machen, damit ich das machen kann? Und wir versuchen uns durchs Leben zu schlängeln, aber bei dieser Aufgabe, etwas auf unsere Errettung zu bauen, unser Leben, ja, mit Gott zu leben, unsere Errettung zur Blüte zu bringen, da sollte man wirklich mit Furcht und Zittern dran denken. Furcht und Zittern ist die richtige Haltung vor dieser gewaltigen Aufgabe. Und Furcht und Zittern sollte uns auch dahin bringen, dass wir auf die Knie gehen und Gott bitten, dass er uns recht führt bei großen Entscheidungen. Furcht und Zittern sollte uns auch helfen, wenn wir mal Entscheidungen treffen müssen, die vielleicht peinlich sind. Das ist immer eine Gefahr, wenn man eine Predigt vorbereitet, weil Gott prüft einen manchmal in solchen Punkten. Und eine Sache, bei mir war das, ich vertrete meinen Chef immer bei der Arbeit, wenn er im Urlaub ist, schaue ich in seine Mailbox. Das hat er mir aufgetragen, also ist nichts Schlechtes dabei, ich schaue seine Mails an. Und eines Tages, er war wahrscheinlich irgendwo in Jesolo am Strand, es war Freitag, am Montag sollte er wieder kommen. Ich wusste, am nächsten Tag fährt er langsam heim. Schaue ich seine Mailbox nochmal an und räume ein bisschen auf, dass er nicht so viel Arbeit hat. Und da sehe ich eine Mail, wo ich gewusst habe, aha, dieser Mann arbeitet nicht mehr bei uns in der Firma. Der hat schon vor einem Jahr die Firma verlassen. Und das ist eine persönliche E-Mail-Adresse gewesen, ja, so GMX oder Web oder sowas. Und ich habe gewusst, das ist ein persönliches Mail, kein geschäftliches. Ja. Und trotzdem, während ich das so denke, habe ich schon auf Öffnen geklickt. Ich habe nicht viel gelesen. Aber das hat es noch bestärkt. Das, was ich gelesen habe, das war eine private Mail. Ich habe es sofort wieder zugemacht und habe ein schlechtes Gewissen gehabt. Freitagnachmittag, mein Chef war ja da und ich bin dann heimgeradelt und immer wieder war das irgendwie so komisch im Hinterkopf. Und dann fängt der Streit der Gedanken an, ja. Das weiß der ja bald, dass ich das gelesen habe. Also ihm ist bewusst, dass ich seine Mailbox anschaue. Und wenn er anderen Leuten seine geschäftliche E-Mail-Adresse gibt, dann ist es ja nicht meine Schuld, wenn da private Mails ankommen, oder? Und trotzdem habe ich da was gelesen. Und jetzt muss ich die ganze Zeit tun, als ob ich das nicht wüsste. Naja, und dann ist es so, ich bin mit dem Rad zur Arbeit, das sind ungefähr so 12 Kilometer, und ich lasse daheim immer dreimal klingeln, wenn ich losfahre. Meine Frau ruft kurz zurück und sagt, ich fahre los, und dann kommt sie mir auf halbem Weg entgegen. Und die ersten 6 Kilometer habe ich gedacht, da bläst man sicher den Kopf leer, und danach ist alles in Ordnung, und ich kann ins Wochenende gehen, ich kann das vergessen. Und dann hat sie mich immer weiter bewegt, und irgendwie war ja auch ziemlich kurz angebunden mit meiner Frau, und irgendwie dann nach dem Abendessen habe ich es meiner Frau erzählt. Und sie hat gesagt, ja, jetzt weiß ich schon, was du machen musst. Befürchtet, dass sie das sagt. Naja, der kommt ja schon am Montag, ich kann unmöglich bis zum Montag warten. Dann habe ich versucht, seine Handynummer anzurufen. Der war wahrscheinlich irgendwo gerade auf dem Brenner. Und dann habe ich ihm eine Mail geschrieben. Und dann war mein Gewissen plötzlich ruhig. Nervös war ich immer nur, weil ich habe ihm nur nicht in die Augen geschaut gehabt. Der hat gedacht, du machst dir viel zu viel Gedanken am Montagmorgen. Ja, das war alles in Ordnung. Aber ich erzähle die Geschichte, weil wir sind so manchmal im Leben so unterwegs wie so ein Slalomfahrer. Irgendwie so diese Stangen umfahren und irgendwie trotzdem runterkommen in den Berg. Wir schlängeln uns durchs Leben und vielleicht gibt's auch bei dir irgendwelche Leichen im Keller. Du sagst, eigentlich müsste ich das aufräumen. Eigentlich will der Herr Jesus, dass ich mit einem guten Gewissen durchs Leben gehe. Dass ich keine Leichen im Keller stinken habe, ja, die irgendwie, wo es hochmodert, wo es nach Verwesung stinkt. Dass ich keine Kompromisse mache in meinem Leben als Christ. Mit Furcht und Zittern soll man unser Leben führen. Und das bedeutet manchmal, dass wir auch Dinge tun, die unangenehm sind und gehorsam sind. Das ist dein Part. Du lebst in Gottesfurcht. Du bist gehorsam, wenn Gott dir durch sein Wort etwas sagt, dir durch seinen Geist was aufs Herz legt, vielleicht auch durch geistliche Ratgeber, deinen Ehepartner, dein Gewissen. Und jetzt kommen wir zum zweiten Punkt, das ist der Teil Gottes. Gott schenkt alles andere. Denn Gott ist es, der in euch wirkt, sowohl das Wollen als auch das Wirken zu seinem Wohlgefallen. Du bist es, der verantwortlich ist, sein Bestes zu geben, aber Gott ist es, der alles zur Verfügung stellt. Um bei dem Bild von dem Bau zu bleiben, das ganze Baumaterial, das wird von ihm angeliefert. Die Kraft dazu, zu bauen, kommt von ihm. Sogar der Wunsch, etwas auf dieses Fundament zu bauen, das war nicht deine Idee, das kommt von ihm. Das ist sein Plan. Und wir sind eigentlich nur die ausführende Gewalt, ja? Und nicht mal Gewalthammer. Wer von euch hat schon mal gesehen, wie ein Handschuh einen Bleistift hält? Oder eine Aktentasche durch die Gegend trägt? Ja, das habt ihr schon. Aber es war immer ein Handschuh, den eine Hand ausgefüllt hat, oder? Und wenn wir versuchen, auf dieses Fundament aus eigener Kraft zu bauen, dann sind wir wie ein Handschuh ohne Hand. Kraftlos. Kann nicht mal einen Bleistift halten. Kann nicht mal in der Nase bohren. Oder am Ohr ziehen, ja? Völlig hilflos, kraftlos. Und das ist das, was wir erleben, wenn wir versuchen, ein Leben ohne Christus zu leben, für Christus. Das funktioniert einfach nicht, ja? Aber wenn die Hand den Handschuh ausfüllt, dann kann sie all diese Sachen machen, die wir beschrieben haben. Dann kann auch dieser Hausbau funktionieren. Und genau das ist es, was Gott möchte. Gott möchte dein Leben ausfüllen. Und irgendwie macht das ja auch schon. Ja? Wir sind versiegelt worden mit dem Heiligen Geist. Stimmt es, dass der Herr Jesus sagt, dass er den Beistand senden wird? Er wird in uns sein, er wird immer bei uns bleiben. Stimmt es, was er sagt, er und der Vater, sie werden zu uns kommen und Wohnung in uns nehmen? Ja, wann sollte es passieren? Damals hat Jesus noch in der Zukunftsform gesprochen, weil der Heilige Geist noch nicht da war. Aber Paulus sagt in Epheser Kapitel 1, Vers 13, dass wir versiegelt worden sind mit dem Heiligen Geist. Gott lebt in uns. Das ist schon da. Wir müssen keine Klimmzüge machen, damit es irgendwie stattfindet. Aber wir müssen ihm erlauben, sein Leben durch uns zu leben, in uns zu leben. Paulus sagt es im Römerbrief Kapitel 12, Vers 1 und 2, dass wir täglich unser Leben auf den Altar legen sollen. Ihr kennt es sicher auswendig, ich muss es nachlesen. Ich ermahne euch nun, Brüder, durch die Ermahnungen Gottes eure Leiber darzustellen als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer. was euer vernünftiger Gottesdienst sei. Ein Opfer, das hat man auf den Altar gelegt. Warum konnte man das? Weil man musste das irgendwie schon binden. Ja, wenn man es auf dem Altar geopfert hat, ist es wieder runtergekommen. Und eine Predigt, die ich mal auf Englisch gehört habe, bevor ich mal nach USA bin, um meine Englischkenntnisse aufzubessern. Der Titel dieser Predigt war das Squirming Sacrifice, das zappelnde Opfer. Und das sind wir manchmal, ja. Wir sind ein zappelndes Opfer. Wir wollen für Jesus leben, aber irgendwie zappeln wir immer, kriechen wir wieder vom Altar runter. Und deswegen fordert uns Paulus im Römerbrief Kapitel 12, Vers 1 auf, immer wieder unsere Leiber darzustellen, auf diesen Altar zu legen. Gott zu sagen, Herr, ich bin dieser Handschuh, ich kann nichts aus eigener Kraft. Bitte lebe du heute dein Leben in mir. Und dann lebst du durch ihn. Es ist seine Kraft, die in dir wirkt. Es wird dir niemals an Mut, an Freude, an Ideen, an Kraft fehlen, das zu tun, was er dir sagt. Also die erste Botschaft, die Paulus hier hat, deine Errettung wird durch Gehorsam sichtbar, lebe in der Furcht Gottes und überlass ihm den Rest. Jetzt kommen wir zu unserer zweiten Aufforderung. Also lass deine Errettung sichtbar werden, war die erste. Die zweite heißt, tu alles ohne Murren und Zweifel. Oder zweifelnde Überlegung, Vers 14. Also das Fundament ist gelegt und du hast angefangen mit der Hilfe Gottes einen Stein auf den anderen zu legen. Und jetzt wirkst du mit an dem Leben, das Gott gefällt. Er handelt durch dich, er verändert deinen Charakter. Und jetzt spricht Paulus zwei Hindernisse an, die den Erfolg oder den Fortgang dieses Bauprojektes behindern können. Das erste ist Murren. Murren kennen wir, oder? Ich habe heute Morgen gemurrt, als ich mit meiner Frau am Frühstückstisch über die nächste Woche geredet habe. Die wird nicht ganz einfach. Ja, das wird ein bisschen schwierig bei der Arbeit. Wahrscheinlich müssen wir eine Person entlassen. Und wahrscheinlich kündigt eine andere Person, das möchte ich gar nicht, aber das heißt sehr viel mehr Arbeit für mich. Oh. Und das kann man sich vorstellen, so ein Bauarbeiter, der ein Haus bauen soll, da gibt es auch widrige Umstände. Wer hat schon mal ein Haus baut? Das Schlimmste sind doch die Handwerker. Ja, die sagen immer, dass sie kommen und kommen nicht. Ja, und dann regnet's. Und dann wird das Falsche angeliefert. Und so Dachziegel rot bestellt, schwarz kommen sie oder irgendwas anderes. Ja. Es gibt immer irgendwas, wo man murren können. Grundsätzlich denkst du, das ist eine gute Sache, dieses Haus zu bauen, aber du fängst an zu murren. Und das ist in unserem Leben als Christ auch so, ja, dass wir eigentlich das gut meinen, wir ziehen aus mit wehenden Fahnen und sagen, wir wollen dem Herrn dienen. Ja, und dann kommen so diese Umstände. Leid, Enttäuschung, Rückschläge, vielleicht auch irgendwie Schwierigkeiten in der Gemeinde, wo wir doch alle irgendwie miteinander auskommen sollten. Und da neigen wir zum Murren. Aber Murren ist in Wirklichkeit eine Klage gegen Gott, eine gefühlsmäßige Ablehnung der Umstände, in der er die er dich gesetzt hat. Also tut alles ohne Murren. Und zweifelnde Überlegung. Also Murren, das ist irgendwie sowas zwischen Herz und Magengegend, oder? Wo ist zweifelnde Überlegung angesiedelt? Und das ist irgendwie sogar noch schwieriger. Zweifelnde Überlegung stellt in Frage, ob dieser Hausbau überhaupt richtig ist. Braucht es das überhaupt? Eine Mietwohnung tut's auch. Ja? Irgendwie sind wir bisher auch durchgekommen. Irgendwie habe ich ja mein Leben als Christ auch so irgendwie gelebt. Ich bin ja irgendwie errettet. Ein Mitarbeiter mag zwar murren, aber er kann immer noch grundsätzlich überzeugt sein, ja, das ist eine gute Sache, ich möchte weiter daran festhalten. Aber wenn zweifelnde Überlegung ins Spiel kommt, dann wird es gefährlich. Er stellt Gott in Frage und führt dazu, dass du ihm nicht mehr gehorchen willst. Und wenn du ihm nicht gehorchst, dann kann er seine Ziele in deinem Leben mit dir nicht erreichen. Also murre und zweifle nicht. Und verstärkt wird diese Aussage noch dadurch, dass Paulus sagt, tut alles ohne Murren und Zweifel. Jetzt fallen dir wahrscheinlich schon ein paar Sachen ein, wo du sagst, das auch nicht, das soll ich ohne Murren machen. Ich hasse Personalgespräche zum Beispiel. Also lieber irgendeine Auswertung machen in Excel. Wisst ihr alle, was Excel ist? Habt ihr schlechte Erfahrungen mit Excel? Ja, ich mag Excel, aber Personalgespräche finde ich so schwierig. Und ich denke, da habe ich schon recht zum Murren. Ja? Also irgendwie, da freut es mich jetzt gar nicht drauf. Besonders, wenn es um eine Entlassung geht. Und wenn die Fakten gar nicht so klar sind, ja, sondern wenn man irgendwie bloß ein Bauchgefühl hat innerhalb der Probezeit, ja, das ist die Situation, in der ich gerade bin. Murren irgendwie, das gefällt mir gar nicht. Tut alles ohne Murren und Zweifel. Vielleicht murrst du heute weniger als früher, als du noch ungläubig warst. Aber Paulus sagt, du sollst ganz damit aufhören. Und die positive Antwort auf Murren und Zweifeln ist Dankbarkeit. Dankbarkeit, in meinem Fall gerade für die Arbeitsstelle, die Gott mir gegeben hat. Dass Gott mir immer auch die Weisheit und die Kraft und letztendlich auch die Freude gegeben hat, Entscheidungen zu treffen, den nächsten Tag wieder zur Arbeit zu gehen, und das ist seit 22 Jahren in dieser Firma. Also die Antwort auf Murren und Zweifeln ist Dankbarkeit für das Leben, das Gott dir schenkt. Und jetzt kommen noch zwei Folgen, die machen wir nur ganz kurz. Davon, dass du alles ohne Murren und Zweifel tust und dass du dieses Lebenshaus mit Furcht und Zittern baust. Paulus sagt, dann wirst du untadelig, lauter und unbescholten sein. Vers 15. Unbescholtene Kinder Gottes inmitten eines verdrehten und verkehrten Geschlechts, unter dem ihr leuchtet wie Himmelslichter in der Welt. Also wenn du so lebst, ohne Murren und Zweifel, dann merken die Leute was. Bei uns in der Firma kam es mal vor, ein Mitarbeiter, der gläubig ist, kam ins Büro rein, da waren zwei Personen, zwei seiner Kollegen noch drin gesessen. Und die haben miteinander getuschelt. Und als er die Tür aufmacht, hören die auf. Das ist meistens ein schlechtes Zeichen. Was heißt es? Die reden über dich. Und was heißt es meistens über den Inhalt, wenn sie aufhören zum Reden? Und das hat er auch gedacht. Und die zwei haben dann gemerkt, das ist wahrscheinlich das, was der jetzt denkt. Und dann meinte, das müssen wir jetzt irgendwie auflösen, die Situation. Also die zwei waren nicht gläubig. Und dann sagt der eine, du, wir haben gerade über dich gesprochen. Und seine Kollegin sagt, ja, also du bist irgendwie anders. Anders als, ja, anders einfach. Ja, wie anders? Fängt der Gläubige, ja. Also zum Beispiel, wenn da irgendjemand anruft, das ist, hat einen bekannten Namen in der Firma gesagt, du bleibst da ganz ruhig. Mir geht es da ganz anders. Habt ihr das schon mal so erlebt, ja? Dass Menschen sehen, dass du anders bist? Paulus sagt, das ist eine ganz normale Folge, wenn du alles ohne Murren und Zweifel tust. Und wenn du Gott in deinem Leben wirken lässt, dann wird es die Folge sein. Ist es dein eigener Ruhm? Nö, du bist ja nur der Handschuh. Du bist ja nur der Handschuh. Gott ist die Hand, die dich ausfüllt. Ihm gebührt die Ehre. Aber die Leute sehen doch dich. Die äußere Schale. Aber sie sehen eigentlich den Herrn Jesus am Werk. Ein Himmelslicht, ein helles Licht vor dem dunklen Hintergrund dieser Welt, ist anders. Diese Worte, die Paulus hier verwendet, untadelig, lauter, unbescholten, sind alles sehr ähnlich. Ja? Beschreibt jemand, der nicht ohne Sünde ist, aber wenn er mal was falsch macht, der Sünde begeht, und es wird ihm bewusst, dann entschuldigt er sich. Ja, so wie der Paulus da vor dem Hohen Rat, als er sagt, du getünchte Wand. Ja, so redet man doch nicht mit dem Hohen Priester. Sorry. Ich wusste nicht, dass es der Hohe Priester ist. Irgendwie macht er sofort die Sache wieder in Ordnung. Obwohl man verstehen könnte, dass er hier murrt, ja, und irgendwie aufbegehrt. Lauter, unschuldig heißt es, rein, ungetrübt, unverfälscht und unbescholten. Man findet keinen Tadel, der an dieser Person bleibend haftet. Wenn man jemanden konfrontiert mit einer Sache, die in Ordnung ist, dann bringt er sie in Ordnung. Und wenn du das Leben des Herrn Jesus zur Blüte kommen lässt in dir, dann wirst du ebenso scheinen wie dieses helle Licht. Und der zweite Punkt, die zweite Folge, dann wirst du das Evangelium Gottes darstellen. In der unrevidierten Elberfelder heißt es, darstellend das Wort des Lebens. Was ist das Wort des Lebens? Das Evangelium. Es gibt denen Leben, die ihm Glauben schenken. Und du stellst es dar. Hier wird zum Ausdruck gebracht, du bist wie einer, der an der Straße steht und den Leuten etwas zum Verkauf, eigentlich zum Verschenken anbietet. Nämlich das Leben, das Gott ihnen geben möchte. Und du bist praktisch das Werbeplakat. Du stellst dieses Wort des Lebens dar. Du lebst das, was in diesem Buch steht. Schau mal her. Also bei uns am Jahrmarkt in Memmingen gibt es ja jedes Jahr einen Jahrmarkt. Da gibt es 3 Tage, das ist der Krämermarkt. Da kommen die ganzen Leute und verkaufen ihre Küchengeräte und ihre besonderen Gerätschaften, die man braucht, um irgendwie einfach eine Kartoffel irgendwie zu raspeln, ja. Aber da kann man ja viel Geld ausgeben, ja. Und die machen das so überzeugend, die machen dir das vor, wie das geht. Und wie hoppla, 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 da musst du fast nichts mehr machen. Das kocht fast alleine. Das ist irgendwie überzeugend, ja. Sie stellen das dar. Sie zeigen das, wie das funktioniert. Und genau das sollen wir auch machen mit dem Evangelium. Wir sollen zeigen, dass es funktioniert. Dass es dein Leben verändert hat. Nicht deine Kraft irgendwie. Irgendwelche von östlichen Selbstverbesserungsmethoden, sondern allein die Kraft Gottes, das Wirken Gottes in deinem Leben. Das wirksam wird dadurch, dass du Glaubensgehorsam gezeigt hast. Gott schenkt dir alles das, um dich zu erretten, aber auch um ein Leben als Christ zu leben. Und das werden die Menschen in deiner Umgebung sehen. Und Paulus fährt fort, das möchte man nur ganz kurz noch am Schluss noch sagen, wenn Paulus sagt, wenn das bei euch passiert, ihr lieben Philipper, die ihr schon so viel Gehorsam gezeigt hat, dann war meine Arbeit nicht umsonst. Und ich bin sowas wie ein kleines Trankopfer. Das eigentliche Opfer seid ihr. Ihr liegt da jetzt jeden Tag auf diesem Altar. Und ich werde so als Trankopfer gesprengt. Jetzt sagen wir, Paulus war ein großer Mann, ja. Viele Briefe geschrieben, ein Mann Gottes, wir wollen alle im Himmel mal mit ihm schwätzen. Und uns berichten lassen, wie das so alles war. Aber Paulus sagt, das eigentliche große Werk ist das, dass Jesus sein Leben in euch leben kann. Dass ihr dieses Werk, das er in euch begonnen hat, zur Blüte bringt, zur Vollendung bringt. Dass ihr alles ohne Murren und Zweifel tut und dass die Leute um euch herum, die ihn noch nicht kennen, das Evangelium wirklich vorgelebt sehen, mit ihren eigenen Augen. Ich habe eine Grußkarte gesehen, da stand drauf, jung ist man nur einmal, unreif kann man ein Leben lang sein. Es gilt leider auch für Christen. Ich habe Christen kennengelernt, da glaube ich wirklich, dass sie Christen sind. Aber irgendwie, da ist so viel Ungehorsam im Leben, dass man in manchen Lebensbereichen von ihnen sagen kann, das unterscheidet sich ja gar nicht von einem Ungläubigen. Ja, wie soll man das jetzt irgendwie unterscheiden können? Ja, und manchmal werden wir irre an dem Verhalten von Leuten, die sich Christen nennen und zweifeln an dem, dass sie überhaupt Christen sind, weil das gar nicht zusammenpasst. Bei uns soll es nicht so sein. Ja. Wir wollen mitarbeiten an dem Werk Gottes. Wir wollen Gott erlauben, dass er das, was er mit unserer Errettung begonnen hat, wann auch immer das war, dass es zur Blüte gebracht wird, dass es zur Vollendung kommt. Und ein Schlüssel von unserer Seite ist es, dass wir wissen, dass Gott alles beisteuert, um das tun zu können. Unsere Rettung, da haben wir nichts dazu tun müssen. Wir haben nicht am Kreuz sterben müssen dafür. Wir haben keine guten Werke machen müssen. Wir haben keine Sakramente einhalten müssen. 5 Vater unser, 2 gegrüßet seist du Maria beten oder sonst irgendwas. Aus Gnade sind wir errettet worden durch den Glauben. Und genauso funktioniert auch der Bau dieses Hauses auf dieses Fundament. Der Bau deines Lebens. Gott steuert alles bei. Und das Einzige, was du tun musst, ist Glaubensgehorsam. Tu das, was Gott dir sagt. Sei gehorsam, wenn er dir etwas in seinem Wort sagt. Und dann wirst du erleben, dass auch andere Menschen das Evangelium vorgelebt bekommen.